Datenfreiheit, der Podcast des LFDI Baden-Württemberg zu Datenschutz und Informationsfreiheit.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Datenfreiheit. Zu Gast ist wieder Rudi Kramer. Er hat seinen Datenzirkus mitgebracht, seinen Bericht vom Datenzirkus. Wir zeichnen heute auf am 16. Juni 2025. Mit mir dabei sind der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit, Professor Dr. Tobias Keber und Rudi Kramer. Wir haben heute wieder unterschiedliche Rubriken: Aufsichtsbehörde, Rechtsprechung, Gesetzgebung, KI und Ethik, Veröffentlichung. Und beginnen mit der Aufsichtsbehörde. Und da, lieber Chef, würde ich sagen, dann sollte die Aufsichtsbehörde mit der Rubrik Aufsichtsbehörde beginnen.
Ja, dann machen wir das doch. Hallo zusammen. ETSA, Videokameras in Fahrzeugen. Ganz spannendes Thema. In einer Beantwortung einer Anfrage eines Mitglieds des Europäischen Parlaments befasst sich die Vorsitzende des ETSA mit der datenschutzrechtlichen Bewertung von fahrzeuginternen Videokameras und Dashcams. Dabei verweist sie auf die bestehenden Guidelines zu Videokameras und die Leitlinien zu automatisierten Entscheidungen im Einzelfall einschließlich Profiling für die Zwecke der Verordnung, der Datenschutzgrundverordnung. Was fand ich spannend? Also einmal verlinkt im Blog ist ja das Original Anschreiben, wo man also sieht, welche Fragen gestellt wurden bzw. was beantwortet wurde. Es geht also um Videokameras in Fahrzeugen, also nicht die Videokameras sozusagen außerhalb oder mit denen der Verkehrsraum überwacht wird und auch geschaut wird, wer bewegt sich da oder bewegt sich auch nicht. Und da fand ich spannend, worauf nicht verwiesen wird. Es geht einmal um natürlich die klassische Frage, wie sieht es aus mit Videokameras, mit Videoüberwachung in anderen Kontexten. Dazu hat natürlich der ETSA auch schon was gesagt. Darauf wird auch hier verwiesen. Das ist auch schon eine relativ alte Entscheidung. Das fand ich jetzt nicht überraschend. Dann gibt es die Leitlinien zur automatisierten Entscheidung. Das fand ich dann schon interessanter, dass man sich also die Frage stellt, wenn im Innenraum eines Fahrzeugs eine Videokamera läuft, wie weit werden da ja Entscheidungen getroffen, und zwar automatisiert, die gegebenenfalls nachteilig sind für den Autofahrenden oder auch die Mitfahrenden. Da muss ich dann gleich den Rudi auch mal was zu fragen. Aber was hier gar nicht angesprochen wurde, und das fand ich ganz interessant, es gibt ja vom ETSA durchaus auch Guidelines zum hochautomatisierten Fahren und Datenschutz. Das ist hier gar nicht angesprochen worden. Und von daher fand ich das ganz interessant, warum man da nicht auch drauf verweist. Da liegt jetzt nicht unbedingt, auch in diesen Guidelines zum automatisierten Fahren, liegt jetzt nicht unbedingt der Schwerpunkt bei der Videobeobachtung im Fahrzeug, aber trotzdem hätte ich da vielleicht auch noch drauf verwiesen. Aber Rudi, hättest du erwartet, also wenn wir jetzt die Kamera im Fahrzeug haben, ne, die kann ja unterschiedliches bezwecken, Müdigkeitserkennung oder was man sich da alles vorstellen kann, oder sitzt der richtige Fahrer drin, ist er überhaupt berechtigt zu fahren, ist er vielleicht volltrunken oder ähnliches, den 22 DSGVO, hättest du den da direkt als Problem erkannt?
Hallo erstmal auch von mir, schön, dass ich dabei sein darf. Wahrscheinlich nicht, es sei denn, es wäre eine Entscheidung gewesen, bei der ich dann eher drauf gekommen wäre, also nicht nur ein Hinweissystem, Achtung, Fahrer wirkt müde, wir empfehlen eine Pause, sondern wenn es dann wirklich Nachteile wären, sprich der Motor wird abgedrosselt oder es wird letztendlich ein Halt erzwungen, dann wäre ich vielleicht mal in die Überlegung gekommen, hoppla, ist das eventuell ein Artikel 22, wo auf Basis einer Verwertung von personenbezogenen Daten, nämlich Aufnahmen des Fahrers, eine Schlussfolgerung kommt, die dann aus Sicht des Fahrers nachteilige Folgen haben könnte. Mich hat bei dem Vorgang, also A, fand ich es toll, dass es veröffentlicht worden ist, denn es ist ja eine Anfrage eines europäischen Abgeordneten, und normalerweise kennt man vom ETSA ja die Guidelines, die sie veröffentlichen, oder eventuell auch Stellungnahmen, Opinions auf konkrete Fragen. Dass auch so eine Anfrage veröffentlicht und die Antwort auch veröffentlicht wird. Mich wundert bei dem ganzen Thema Videokameras, entweder in Fahrzeugen oder um Fahrzeugen herum, warum wird so ein Thema nicht auch schon bereits bei der Fahrzeugzulassung thematisiert? Denn letztendlich gibt man dann die Verantwortung an den Halter oder Fahrer weiter von einer Frage, bei der er die letzte Instanz ist, die da überhaupt noch etwas entscheiden kann, zumindest bei vielen Systemen. Das Thema Videokameras oder auch Sprachaufnahme im Auto ist ja ein Thema, das dann alle Mitfahrenden ja tangiert, die dann aufgenommen oder eben deren Daten verarbeitet werden können. Und der Nutzen ist natürlich Die eine Seite, man kann das Fahrzeug bedienen, ohne etwas zu sagen. Andererseits wird vielleicht auch mitgehört. Das sind noch etliche Herausforderungen. Ich würde mal an die Aufsicht zurückfragen, sind euch Fälle oder Beschwerden bekannt, bei denen sich Mitfahrende beschwert haben, dass eine Sprachaufzeichnung im Auto stattfand oder Videoaufnahmen?
Mir ist noch keine Beschwerde bekannt, ne? Aber ausschließen würde ich das gar nicht. Und dein Punkt ist absolut richtig. Der Datenschutz gehört in das Zulassungsverfahren. Das wäre eigentlich der richtige Ort. Da gibt es auch Bestrebungen. Da gehört es eigentlich hin. Ne? Das sehe ich auch so. Ja, kleiner Nachtrag noch, was ich meinte eben, das sind die Leitlinien 1/2020 zur Verarbeitung personenbezogener Daten im Zusammenhang mit vernetzten Fahrzeugen und mobilitätsbezogenen Anwendungen. Da gibt es auch nochmal ein Update von 2021, das ist das, was ich eben meinte.
Gut, spannend, dann haben wir den Punkt mal angesprochen. Alle Informationen, alles, was wir besprechen, sind natürlich in den Shownotes verlinkt. Das zu eurer Info. Kommen wir jetzt zu deinem Thema, Rudi, welches du dir ausgesucht hast aus der Rubrik Aufsichtsbehörde.
Genau, also wir sehen ja, dass ja bei der Ausgabe vom Datenzirkus wieder sehr, sehr viele einzelne Themen von Aufsichtsbehörden haben. Aber ich habe jetzt mal eins genommen hier für den Austausch. Da geht es um ein SPE, Support Pool of Experts des ETSA. Da wurden drei Papiere durch den ETSA veröffentlicht, die durch diesen Support Pool erstellt worden sind. Da geht es in der Regel bei allen dreien um das Thema KI und Aspekte des Datenschutzes dazu. Das eine Mal geht es um sichere KI-Systeme, das andere um den entsprechenden Schulungslehrplan zu KI und Datenschutz. Und mich würde mal interessieren, ob uns Tobi erklären kann, was es mit diesem Support Pool of Experts auf sich hat, wer da reinkommen kann, welche Qualität diese Veröffentlichung hat, sprich, ist das dem ETSA 1:1 zuzurechnen oder sind das in Anführungszeichen nur unverbindliche Vorgaben, von denen sich dann aber auch die einzelne Aufsichtsbehörde distanzieren kann, wenn ihr das ein oder andere nicht passt?
Ja, das sind keine offiziellen Papiere des ETSA tatsächlich. Und wenn man an den Beginn dieser Dokumente schaut, dann findet sich da auch so eine Art Disclaimer, dass das jetzt nicht das offizielle Votum des ETSAs ist. Aber trotzdem und gleichwohl ist es wahnsinnig spannend. Was ist das eigentlich? Das ist so eine Art ja, wissenschaftlich verlängerter Arm oder wissenschaftliche Hilfe, wissenschaftliche Schützenhilfe von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die sich, wenn ich das richtig sehe und richtig informiert bin, auch bewerben können, Teil des Support Pool of Experts zu werden. Und also es sind sozusagen ja dann erstmal wissenschaftliche Auffassungen. Aber wenn man sich das anschaut, es sind ja auch alle verlinkt hier die Dokumente, das ist extrem wertvoll. Das sind große Dokumente hier zu den Grundlagen sicherer KI-Systeme. Das ist eher ja technisch, würde ich mal sagen, wenn man sich's anschaut. Sehr, sehr spannend tatsächlich auch für eigene Zwecke, auch für die sozusagen Schulung auch in Behörden, ist hier der Schulungslehrplan KI und Datenschutz ein ganz, ganz tolles Dokument, wenn man sich das, liegt ja im Volltext vor, mit einzelnen Lerneinheiten, also Units, wo also genau auch dann immer gesagt wird, was ist eigentlich jetzt Lernziel von dem einzelnen Unit, worum geht's, was sollte man danach wissen, wenn man diesen Unit gemacht hat. Und also methodisch sehr gut ausgearbeitet, könnte man eigentlich 1:1 in so eine Lernplattform hineinkippen und hätte ein tolles Schulungsmaterial. Die Privacy Risks and Mitigation Large Language Models, das ist etwas, was wir natürlich auch momentan im AKKI sehr stark besprechen und uns überlegen, wie kann man denn die Risiken, die es ja gibt bei Large Language Models, dass also bestimmte Daten extrahiert werden können aus den Modellen, wie kann man die denn möglicherweise mitigieren durch technisch-organisatorische Maßnahmen? Wie bestimmt sich überhaupt das Risiko? Und da enthält hier dieses Dokument AI Privacy Risks and Mitigations eine sehr, sehr interessante Methodik. Also ich will jetzt nicht sagen, dass ich das durchgängig genauso sehe, wie jetzt hier Wissenschaftler, Wissenschaftlerin an der Stelle, aber es ist die Methodik, die wir hier haben, um das zum Teil auch zu errechnen, ist auf jeden Fall diskutierbar, bringt also definitiv etwas, wenn man sich das anschaut. Da sind vor allem Use Cases auch drin, Use Cases, die natürlich die Unternehmen auch längst abbilden. Also was ist denn, wie riskant ist es denn, wenn ich einen Chatbot betreibe und baue da ein Large Language Model ein oder beziehungsweise habe das als Grundlage? Ist das riskant? Ist es nicht riskant? Wie errechne ich das? Die Methodik, das kann man hier in diesem Papier sehr zielführend lesen. Aber wie gesagt, das ist kein offizielles Papier des ETSAs und keine abgestimmte ETSA-Opinion, sondern Hilfe durch die Wissenschaft. Academic.
Gut, dann Rudi, du schaust schon so, als würdest du ein schönes Thema haben, dann gib du mal Gas, dann machst du doch einfach mal weiter.
Nein, ich weiß, also wir haben uns vorher ja die Listen mal gegenseitig so angeschaut. Ich weiß, dass wir es auch das Thema aus Italien, das Bußgeld gegen das Unternehmen, das Chatbot Replica, also das Unternehmen heißt Luca Incorporation. Und da gab es ein Bußgeld oder eine Bußgeldankündigung der italienischen Aufsichtsbehörde gegen einen Chatbot-Betreiber. Und dieser Chatbot ermöglicht einer realen Person über diesen Chatbot einen, ich sag's mal, virtuellen Freund zu finden und zu gestalten. Und die italienische Aufsicht hat da gewisse Verstöße festgestellt und dann jetzt nach einigem Hin und Her, also das ganze Verfahren geht schon länger, seit über 2 Jahren, jetzt dann doch ein Bußgeld verhängt in Höhe von 5 Millionen Euro. Da wäre meine Frage, wird sowas auf europäischer Ebene abgestimmt?
Das Verfahren jetzt speziell ist so nicht abgestimmt worden. Das war ein Verfahren, ein nationales Verfahren. Ja. Ist aber gleichwohl interessant. Übrigens auch, ich weiß gar nicht, habt ihr verlinkt auch den Originalbescheid? Der ist so um die 30 Seiten lang, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Haben wir das auch verlinkt? Das findet man. Man muss allerdings ein bisschen suchen. Warum ist dieser Bescheid interessant? Also wir haben hier auf der einen Seite einen recht interessanten Dienst. Man hat einen virtuellen Freund, den man möglicherweise auch hochintimes preisgibt im Grunde. Haben aber auf der anderen Seite, und das haben die italienischen Kollegen dann eben auch bemängelt, eine höchst intransparente Datenverarbeitung. Ja, also man konnte wohl bei dem Unternehmen auf der Webseite, wenn es darum geht, erklär mal den Datenschutz, Datenschutzerklärung und so weiter, das war ganz, also im Grunde kaum Informationen. Das, was die italienischen Kollegen immer sehr stark interessiert, ganz zu Recht, wie ich auch finde, Minderjährigenschutz, ne? Also überhaupt keine Altersverifikation oder nicht ordentlich. Ne? Und also wenn man sich jetzt gerade überlegt, eine Elfjährige oder ein Elfjähriger hat dann diesen virtuellen Freund, der da möglicherweise alles Mögliche erfährt und das wandert, ja, man weiß es nicht, wo die Daten hinwandern, dann ist das natürlich schon hochsensibel. Was interessant ist an dem Bescheid, gerade zu der Frage, wie müssen denn die Informationspflichten ausgestaltet sein? Was wünscht man, wie viel Transparenz wünscht man sich denn von einem solchen Dienst? Da kann man diesem Originalbescheid schon das ein oder andere entnehmen. Was jedenfalls nicht reicht, ist auch, wenn die Informationen nicht in der Landessprache zur Verfügung stehen. Ja? Das ist etwas, was wir auch an anderer Stelle schon durchdekliniert haben, damals, das ist schon Jahrzehnte, weiß ich nicht, aber schon Jahre her, bei WhatsApp zum Beispiel standen ja auch die Terms of Service zunächst mal nur auf Englisch zur Verfügung, wo man dann also lernte, wie ist es mit der Datenverarbeitung, und das muss eben auch in der Landessprache, wenn es eben an die Menschen gerichtet ist, zur Verfügung stehen. Das lernen wir aus diesem Bescheid, unter anderem. Also ist sehr lesenswert.
5 Millionen Euro Bußgeld, Rudi, willst du noch was dazu sagen?
Nee, ich finde es nur spannend, weil man ja auch versucht, davon Ableitungen zu finden, auf welche Themen muss man wie achten. Und dass eben gerade aus Italien, die relativ unspektakulär immer wieder mit Bußgeldern an die Öffentlichkeit gehen, sei es mit 15 Millionen Euro gegen OpenAI im letzten November oder eben jetzt die 5 Millionen, während man von anderen europäischen Aufsichtsbehörden diesbezüglich bezüglich KI relativ wenig wahrnimmt. Ja, und das sind ja letztendlich Situationen, die ja bevor so ein Unternehmen dann eine Niederlassung in Europa gründet, die eigentlich für viele Aufsichtsbehörden zuständig gewesen wären.
Ich übersetze mal, Chef, warum hast du kein Bußgeld erlassen?
Ja, genau. ja gut, OpenAI ist ja nicht rechtskräftig, ne, Rudi? Das Verfahren läuft ja. Angefochten worden. Und die Frage ist ja bei solchen Bußgeldern auch immer, werden die auch tatsächlich eingetrieben? Das heißt also, werden die auch bezahlt? Ne? Und wenn man sich das dann mal anguckt, dann ja, ist das zum Teil überschaubar. Ich sag mal, Bußgelder sind nicht das Einzige, was wirkt im Datenschutzrecht. Und ob jetzt hier diese 5 Millionen auch tatsächlich gezahlt werden, müssen wir mal gucken. Aber jedenfalls, also valide, der Vorwurf, der ist auf jeden Fall valide. Also transparent war die Datenverarbeitung an der Stelle nicht.
Gut, haben wir noch aus dem Bereich der Aufsichtsbehörden ein Thema, das wir diskutieren wollen? Ich guck mal, Rudi. Rudi schüttelt den Kopf, Chef auch. Dann kommen wir, würde ich sagen, zur nächsten Rubrik und die lautet Rechtsprechung. Und da habe ich mal geschaut, was auf der Liste steht. Und da ist ein Thema drauf, BGH zwangweise Entsperren eines biometrisch abgesicherten Smartphones. Chef, was sagst du dazu?
Ja. Der BGH erlaubt mit Beschluss, wir haben es auch verlinkt, das Entsperren eines Handys durch Auflegen des Fingers gegen den Willen des Beschuldigten durch Ermittlungsbehörden. Also was passiert? Ein Handy ist verschlossen. dieser Verschluss in diesem Fall erfolgt eben durch biometrische Merkmale. Also wir können ja unser Handy entsperren durch unser Gesicht als biometrisches Merkmal, aber eben auch durch den Fingerabdruck. Und das Nächste, was man sehen muss, ist, was habe ich gespeichert auf meinem Smartphone? So ziemlich alles. Also mein Leben, also jedenfalls große Ausschnitte davon. Ne? Das heißt also, der potenzielle Grundrechtseingriff, den wir hier haben, ist ein erheblicher, ein ganz erheblicher. Und da muss man sich die Frage stellen, soll der Staat so etwas dürfen? Ne? Wann darf er das, wenn das Strafprozessrecht es zulässt? Der BGH sagt hier oder begründet das mit 81b Absatz 1 StPO. Da geht es um erkennungsdienstliche Maßnahmen. Also dann jetzt, also zunächst mal die Frage, was sind das normalerweise für Fälle? Wenn man also sagt, man muss seinen Fingerabdruck hinterlassen, um vielleicht später auch identifizieren zu können, ob jemand am Tatort war, vielleicht die Tatwaffe angefasst hat, ähnliches. Ja, kann ich jetzt eine solche Rechtsnorm auch zur Legitimation verwenden, um Zugang gegen den Willen dieser Person natürlich zu bekommen, um das Handy als Beweismittel oder die Daten letztlich, die auf dem Smartphone gespeichert sind, um Zugang dazu zu kriegen. Ne? Und gut, jetzt muss man sich natürlich den Fall angucken. Da ging es um einen schweren Vorwurf, also um kinderpornografische oder den Missbrauch darstellende Inhalte. Also schon wirklich schwere Delikte. Aber trotzdem und gleichwohl muss man sich die Frage stellen, müsste man das nicht strafprozessual durch eine Vorschrift sauber regeln? Eine Vorschrift, die das ganz explizit macht, unter welchen Voraussetzungen, um welche Taten muss es gehen, wie muss auch der Verdacht, die Verdachtsmomente, ne, wie viel brauche ich dafür, Richtervorbehalt, alles ähnlich, also dass ich das sozusagen näher ausbuchstabieren muss, weil ich doch hier mit dem Zugang dem digitalen Ich schon einen massiven Grundrechtseingriff habe. Und das müsste der Gesetzgeber dann ausbuchstabieren.
Rudi, teilst du die Einschätzung von Tobias Kebe oder glaubst du auch, dass ein Fingerabdruck nehmen dasselbe im Prinzip oder das Vergleichbare ist, wie zwangweise die Hand auf ein Handy drücken?
Ich schließe mich dem an, dass eigentlich eine gesetzliche Grundlage das für alle Beteiligten sicherste wäre. Wir haben ja in dem vorliegenden Fall, hat ja auch der BGH quasi dann auch schon mal eine Abwägung mit reingenommen, dass es eben verhältnismäßig sein muss, dieser Eingriff gegen die Person, gegen die ermittelt wird, im Verhältnis zu der Straftat, die ihr vorgeworfen wird. Jetzt ist es bei Kindesmissbrauch, sexueller Gewalt gegen Kindern, wird der Eingriff sicherlich leicht zu bejahen sein, die Verhältnismäßigkeit, bei anderen Taten eher nicht. Aber es ist eben, wie Tobias am Anfang eben sagte, ich stelle eben nicht nur fest, wie sonst bei einer Feststellung der Fingerabdrücke, war jemand an einem gewissen Ort oder hat jemand irgendwo Spuren hinterlassen, sondern ich öffne damit quasi viel mehr von einer Person als eventuell für den Fall tatsächlich benötigt wird. Und da wir eine abgewogene gesetzliche Grundlage für alle Beteiligten am sichersten, denn auch die Ermittlungsbehörden wollen ja sicher gehen, dass dann nach all ihren Anstrengungen, wenn sollte es dann tatsächlich zu einer Verurteilung kommen, nicht unter Umständen über das Bundesverfassungsgericht, über eine entsprechende Nachprüfung, es nicht doch zu einem Beweisverwertungsverbot kommen könnte. Und diese Rechtssicherheit dient letztendlich auch den Strafverfolgungsbehörden, dass sie eben genau wissen, bei welchen Straftaten, bei welchen Ermittlungen dürfen sie welche Maßnahme anwenden. Und wir kommen halt hier, da folgt das Recht ein bisschen zu der Technik, weil es immer mehr technologische Möglichkeiten gibt, ein Gerät abzusperren. Früher war es oder vielleicht nur eine PIN und die man so hätte vielleicht entsprechend mit dem Brute Force versuchen können, so zu knacken. Das geht eben bei biometrischen Merkmalen nicht und dann muss man eben gucken, welche Grundlage kann ich daher anwenden.
Okay. Spannend, sehr interessantes Thema. Weiteres Thema, ich würde mal aufrufen, ich habe gestaunt, als ich OLG Hamm, nicht jede heimliche Aufnahme im Wohnbereich ist nach 201 StGB strafbar. Das war ein heißer Bericht, da habe ich gelesen, Rudi, das muss ich erläutern, habe ich dem Chef geschickt und habe gesagt, ich verstehe das hier gerade nicht, was da passiert. Kann ich jetzt meine Videokamera, kann man da jetzt einfach Videokameras überall hinstellen und das ist irgendwie okay? Chef gesagt, nee, das sprechen wir mit Rudi bei dem Podcast und ich erkläre euch das. Lieber Chef.
Was an dieser Stelle ja immer hilft, ist das Originalurteil zu lesen.
Nicht? Echt?
Ja. Und sich vor allem auch immer so ein bisschen die prozessuale Situation klar zu machen. Und dann genau zu gucken, naja, was hat denn zum Beispiel jetzt auch hier die Revisionsinstanz gesagt und was bedeutet das? Muss es gegebenenfalls nochmal verhandelt werden? Und wenn ja, woran krankt es denn? Ne? Ja, was war passiert? Wir haben die Situation, dass jemand, vereinfacht gesagt, eine Videokamera versteckt, ne? Und jemanden filmt. Also schon im höchst privaten Kontext, also das Bett gefilmt im Grunde. Aber auf dem Bett ist jetzt nichts passiert, wo man vielleicht sagen würde, es ist der Intimbereich betroffen, sondern der Lars da zum Beispiel. Ja? Und dann ist eben die Frage, was schützt eigentlich der Paragraph 201a StGB? Das ist ja eine Vorschrift, das sieht man an dem A, die es nicht schon immer gibt, ne? Also, sondern das ist ein Update, ein Strafrechtsupdate. Warum wurde diese Vorschrift eigentlich gemacht? Die wurde unter anderem in Kontexten, dass man Aufnahmen macht, die einem eben in einem ganz höchstpersönlichen Umfeld, vielleicht auch in der Umkleidekabine, solche Dinge wollte man damit abbilden. Und es gab hier offensichtlich einen Fall, wo also auch dann zunächst das Amtsgericht eine Verurteilung annahm nach 201a Strafgesetzbuch und dann ging das Ganze in die Rechtsmittelinstanz und dann wird das Ganze nochmal formal überprüft, ob also sozusagen das Urteil auch zu allen Tatbestandsmerkmalen, die Strafvorschrift hat, hinreichende Ausführungen macht, ne? Also ob das wasserdicht ist insoweit. Ne? Und da hat an der Stelle das OLG Hamm so ein bisschen Schwierigkeiten, weil da zum Teil nicht hinreichend dargelegt wurde, wo denn jetzt eine Verletzung als eines vor allem intimen Bereichs und intimen Kontexts entstanden ist. Und daran krankte es wohl. Ja? Das war so ein bisschen auch die prozessuale Situation.
Okay. Rudi?
Also mich hat das Urteil aber trotzdem diese Entscheidung ein bisschen irritiert, weil es macht ja letztendlich davon abhängig, wenn du eine Wohnung unterteilst in einen Bereich des höchstpersönlichen Lebens und des halböffentlichen Lebens. Also welcher Bereich ist denn da noch geschützt, wo ich davon ausgehen kann, als Mieter darf hier mein Vermieter auf keinen Fall etwas machen oder eben mich heimlich überwachen? Und wo muss ich vielleicht eventuell damit rechnen, dass Aufnahmen gemacht werden? Das strengt mich ja dann quasi in meiner eigenen Wohnung ja wieder weiter ein, denn eigentlich hatte ich diesen 201a StGB generell dahingehend so verstanden, dass ich da eben entsprechend geschützt werde, dass eben Aufnahmen in diesem privaten Bereich unerlaubt oder ohne meine Einwilligung nicht möglich sein könnten, Klammer auf, Ausnahmen der Strafverfolgung sind wieder andere Themen, Aber dass man dann eben differenziert, das Beispiel hat der Tobi schön gebracht. Ich habe ein Bett, aber das nutze ich nicht als Bett, sondern setze es vielleicht bloß mal drauf. Ab wann muss ich denn damit rechnen, dass es aufgenommen wird oder eben nicht? Das macht es ein bisschen schwierig.
Ja, also für die Feinschmecker jetzt noch, Entscheidungen sich mal angucken. Also das OLG Hamm überlegt auch, was eigentlich, welche Art von Delikt ist das denn, dieser 201a StGB? Ist das ein Gefährdungsdelikt? Na, dann würde ich sagen, an sich reicht das Bett schon. Da könnte ja was passieren, was zum Intimbereich gehört. Na, also bestrafe ich schon die abstrakte Gefährdung? Oder ist es ein Erfolg im Sinne von, ich muss was gesehen haben, was auch zum Intimbereich gehört? Das OLG Hamm entscheidet sich zuletzt genanntem. Na, es ist also ein Erfolgsdelikt, sagt das OLG Hamm. Und von daher, es hat auch was mit der Einordnung des Delikts zu tun, aber das sind jetzt schon so strafrechtliche Feinheiten.
Und ist Strafrecht was anderes als Ordnungswidrigkeit? Ich frage mal ganz naiv, also wenn ich der Betroffene bin und sage, okay, strafrechtlich nicht, aber ich will Schadensersatz von dir, ich finde es trotzdem doof und so,
ja,
kann gut, ich dann die Schiene wechseln?
Naja, jetzt sind mehrere Dinge. Du hast einmal Ordnungswidrigkeiten und dann hast du eine Straftat, ne? Was schon mal von den Ebenen zu unterscheiden ist, ne? Straftaten, Ultima Ratio, ne? Also man bestraft nur das, was wirklich strafwürdig ist, ne? Also wenn ich zu schnell fahre und 20 Euro bezahlen muss, dann ist das eben noch keine Straftat, sondern da muss ein bisschen mehr passieren. Und dann davon unabhängig tatsächlich, ja, wäre es durchaus denkbar, dass wenn das mein Vermieter war, der das da irgendwie versteckt hat, die Kamera, dass ich sage, ich glaube, wir müssen uns hier mal über Schadensersatz unterhalten. Ne? Also das ist durchaus denkbar. Ne? Wir haben auch ansonsten Situationen, wenn wir uns zum Beispiel überlegen, wie ist das? Das ist auch ein schöner Fall. Wir haben eine Kameraattrappe. Na, also das heißt also, ich hänge eine Kamera auf, das sieht so aus, als würde sie in den Garten meines Nachbarns ausgerichtet sein und es ist eigentlich nur eine Attrappe. Dann muss, das ist jedenfalls meine Überzeugung, aus Sicht der DSGVO habe ich kein Problem, ich habe keine Datenverarbeitung, da hängt nur Plastik.
Aber ja? Es gibt Rechtsprechung?
Aber es gibt Rechtsprechung, die sagt, ja, aber der Überwachungsdruck, der ist ja schon da, weil der andere sieht es ja nicht, dass da keine Datenverarbeitung ist. Und das wäre dann zivilrechtlich durchaus denkbar, das zumindest zivilrechtlich zu sanktionieren. Aber kein DSGVO-Problem.
Rudi?
Ich finde es spannend, dass wir dieses Mal beim Podcast, bei der Besprechung, eigentlich viele Themen haben, die sich hauptsächlich ein bisschen entweder um KI bei Aufsichten oder wie hier eigentlich um Nebenbereiche vom Datenschutzrecht kümmern. Das eine ist Strafrecht, das andere kommt jetzt gleich bei der Rechtsprechung auch noch mit Urheberrecht. Dass es aber alles so eng verknüpft ist mit den Themen rund um Datenschutz und Datenverarbeitung, dass man ja zunehmend auch davon spricht, dass wir mehr ein Datenrecht bräuchten als nur ein Urheberrecht und ein Datenschutzrecht und ein Data Act, sondern dass es immer mehr darum geht, was darf ich mit Daten überhaupt machen, in welchem Kontext. Das wäre jetzt auch schon eine schöne Überleitung zu dem nächsten Thema, wir haben ja auch noch ein, zwei andere Urteile. Es kommt nämlich, oder es gibt das erste Verfahren vor dem EuGH, bei dem es eben auch um die KI-Nutzung oder um den KI-Einsatz geht und um Urheberrecht und Leistungsschutzrecht. Das heißt, es hat sich ein Presseverlag in einem Verfahren gegen die Verwendung seiner Werke durch ein Sprachmodell gewährt. Und jetzt wird dem EuGH entsprechende Fragen vorgelegt, die man dann wahrscheinlich auch bei vielen anderen Verfahren als grundlegend mit beachten kann. Was ist denn erlaubt im Rahmen eines Trainings eines KI-Modells mit urheberrechtlich geschützten Daten und was ist nicht mehr erlaubt und was muss ein Urheber dulden und was muss er nicht mehr dulden? Und das finde ich ganz spannend, weil wir kennen solche Verfahren bislang eher aus den USA. In Deutschland gab es auch schon eins vor dem Landgericht Hamburg, was jetzt in der zweiten Instanz auch beim OLG Hamburg verhandelt werden wird, dass man da eigentlich jetzt, nachdem wir diese Sprachmodelle jetzt schon haben, seit 2,5 Jahren kam ChatGPT auf den Markt, dass wir uns jetzt Gedanken machen, wie sieht es überhaupt rechtlich aus? Das ist jetzt eigentlich kein Thema aus Datenschutzsicht, oder doch, Tobi?
Doch. ganz sicher sogar. Also du hast absolut recht, ne? Also KI und Daten ist in allen Lebensbereichen. Das sind Querschnittsmaterien. Jetzt kann man natürlich nicht sagen, ah ja, und du willst also jetzt die Aufsicht über alles, über das gesamte Leben. Ne? Aber Daten und KI und Urheberrecht, ich glaube schon, dass man es tatsächlich zusammendenken muss. Denn die Fragen, die wir im Urheberrecht haben, ne, wann darf ich denn ganz wild auf das Internet losgehen und alles scrapen, um daraus letztlich Modelle zu trainieren. Das ist genauso eine urheberrechtliche Frage wie eine datenschutzrechtliche Frage. Es geht um Daten, um Informationen. Jetzt werden einige sagen, ist aber nicht dasselbe, Daten, Informationen. Ja, können wir schon differenzieren. Aber es wäre ja schon schräg, wenn das Datenschutzrecht an dieser Stelle komplett andere Wertungen hätte als das Urheberrecht. Ne? Einheitlichkeit der Rechtsordnung, das wünscht man sich jedenfalls. Ne? Von daher muss man das zusammendenken. Deswegen sollten die Datenschützer schon sehr genau hingucken, auch was machen die Amerikaner mit im Urheberrecht. Da haben wir jetzt einige Prozesse anhängig mit Fair Use. Ne? Und gibt es diese Ideen Fair Use? Gibt es so etwas auch im Datenschutzrecht? Wenn ja, ja, berechtigte Interessen, ist das dasselbe? Wo sind Nuancen? Und deswegen sollte man sich das schon sehr genau angucken. Deswegen finde ich es wahnsinnig spannend, diese Vorlage hier. Ich glaube, aus Ungarn war das, ne? Oder? Die jetzt beim EuGH klebt, wo es um die Frage geht, ist das eine öffentliche Wiedergabe, also die Output-Seite? Und kann man sich zu wissenschaftlichen Zwecken zum Beispiel dann auf ein Privileg berufen? Das sind alles Wertungen, über die auch die Datenschutzrechtler dann nachdenken müssen. Ne? Und in Deutschland, ja, Rudi, du hast es angesprochen, das geht jetzt weiter. Wir hatten ja das erste Verfahren, Bild-KI Lion, Landgericht Hamburg. Die haben leider nur was zu 60D Urheberrechtsgesetz gesagt, also im reinen wissenschaftlichen Kontext, zu dem 44B, der ein bisschen genereller ist, haben sie leider nichts gesagt. Weiß ich jetzt nicht, ob das vielleicht in der Rechtsmittelinstanz anders wird, aber das wird tatsächlich spannend und muss man auch als Datenschützer drauf gucken, ja.
Rudi?
Ja, muss ich nichts dazu sagen. Man beobachtet es sehr gespannt. Denn letztendlich hängt davon auch ab, mit welchen Daten man welches Modell trainieren darf. Es hängt auch in meinen Erachtens auch sehr viel, wir haben ja bei dem Blog auch immer weiter hinten noch gesellschaftspolitische Themen und Blick über den Tellerrand, da hängt natürlich auch wahnsinnig viel für die, ich sag's mal, Kreativen davon ab, die mit ihren Werken und Leistungen ja erst die Grundlage gelegt haben für ein Training. Und wenn wir es ermöglichen als Gesellschaft, dass diese Werke dann kostenlos verwendet werden, damit andere damit Geld verdienen können, dann werden wir in 5 bis 10 Jahren niemanden mehr haben, der kreativ tätig ist, weil man damit einfach kein Geld mehr verdient. Und das ist was, wo wir eigentlich darauf achten müssen, dass wir die kreativen Möglichkeiten, die wir haben ja sonst keine Rohstoffe, dass wir da weiterhin die Möglichkeit aufrechterhalten, dass diese Personen weiterhin ihren Lebensunterhalt mit ihrer Kreativität verdienen können. Denn sind wir doch mal ehrlich, wer beauftragt denn noch einen Grafiker mit irgendeinem Logo, wenn er über ein, ich sag's mal, Bildsprachmodell irgendein Logo selber schnell zaubern kann für einen Bruchteil? Da hat er vielleicht nicht unbedingt immer die Rechte dran, aber die Kreativität wird eben nicht bezahlt. Und das ist was wir uns auch überlegen müssen, wie schaffen wir es, Trainingsmaterial zu bekommen, ohne dass diejenigen, die quasi die Ursache dafür gelegt haben, dass wir überhaupt Trainingsmaterial bekommen, vollkommen leer ausgehen.
Kommen wir zur Gesetzgebung. Wer möchte Freiwillige vor?
Änderungen der DSGVO. Wir haben ja auf europäischer Ebene die Ankündigung und jetzt auch ein Papier, dass eben Europa nicht mehr innovativ genug, nicht mehr wettbewerbsfähig ist und dass eben viele digitale Rechtsakte neu evaluiert, neu betrachtet, vielleicht auch sogar geändert werden müssen. Seit 21. Mai gibt es auch im Rahmen des Omnibus-Paketes 4 von der EU-Kommission schon ausformulierte Vorschläge, die sich mit Anpassungen oder Änderungen der DSGVO befassen. Da gibt es 2 kleine Änderungen für genehmigte Verhaltensregeln und Zertifizierungen, um die für kleine unternehmerische Einheiten attraktiver zu machen. Und es gibt eine Formulierung oder einen Änderungsvorschlag, um den sogenannten Bürokratieabbau zu beschleunigen, dass bei Artikel 30 die Ausnahmen erweitert werden sollen. Über Artikel 30 wird das Führen eines Verzeichnisses der Verarbeitungstätigkeiten geregelt. Und die Ausnahme soll erweitert werden für einen neuen Bereich von KMUs. Das sind eben bis 750 Beschäftigte und ein Vorjahres- Umsatz von 150 Millionen Euro, dass die eben nicht mehr verpflichtet wären, ein Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeit zu führen. Von dieser Ausnahme gibt es eine Rückausnahme, wenn die Verarbeitung, die sie vornehmen, ein hohes Risiko für die Betroffenen hätte. Und da fängt dann eigentlich schon der zweite Teil der Kritik aus meiner Sicht an. So ein Verzeichnis hilft vielen Einheiten überhaupt, ihre ganzen Verpflichtungen nachkommen zu können, sei es Informationspflicht oder Auskunft. Und über die Rückausnahme müsste ein Unternehmen dann laufend protokollieren, ich habe keine Verarbeitung mit einem hohen Risiko. Und gerade durch den KI-Einsatz, wir haben ja in fast allen Tools kommen ja immer mehr KI-Funktionalitäten, haben wir das wahrscheinlich, dass es kaum noch eine Einheit geben wird, die ohne KI-Einsatz in ihren Tools auskommen wird und dann die Rückausnahme greifen würde. Das ist aber, glaube ich, erst der Beginn von einer Diskussion über Änderung der DSGVO. Die Aufsichten hatten ja schon zu diesen vorher bekannt gewordenen Themen des EU-Kommissars ja schon einen Brief verfasst, ein Antwortschreiben. Da waren diese ganzen Zahlen noch nicht so bekannt. Wie kam der Entwurf bei den Aufsichten an, Tobi? Habt ihr euch bestätigt gefühlt in die eine oder in die andere Richtung?
Ach, ich bin da zurückhaltend. Also ich vor allem, also was immer die Begründung angeht, ne, zu viel Bürokratie ist ja die These, ne? Und dann wird hier gerechnet, hier auch, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir die Grenzen ein bisschen verschieben, ne, 750 Mitarbeiter drunter entlasten wir in Anführungszeichen und dann sparen wir 66 Millionen Euro. Also ich bin da methodisch immer sehr zurückhaltend, weil dann immer die Frage ist, wie habt ihr das denn ausgerechnet? Der anderen Seite ist auch immer die Frage, ist ein Verarbeitungsverzeichnis, ist das wirklich nur Bürokratie oder, und das hast du ja eben auch schon gesagt, Rudi, ist das ein Reflexionstool? Wenn man die Praktiker fragt, die sagen alle, dass das hilft extrem in einem Unternehmen, sich klarzumachen, welche Daten verarbeite ich denn überhaupt? Ja, und mach dir das klar. Und das ist extrem nützlich. Und also dieses Positivum wird dann wiederum nicht in Euros ausgedrückt, weil es auch methodisch schon gar nicht geht. Von daher finde ich diese Ideen an der Stelle mäßig gut. Und die große Frage, was man sich ja als Unternehmen auch wünscht, ist Rechtssicherheit. Ne? Und jetzt habe ich hier so eine Rückausnahme, wenn die Verarbeitung doch mit einem hohen Risiko verbunden ist und wie kann ich sicher sein, dass das so ist? Brauche ich dann wieder neue Leitlinien? Also ist damit wirklich geholfen? Das wage ich zu bezweifeln.
Dann Normenkontrollrat, Bürokratieabbau, Chef. Du hast es gerade erwähnt, Bürokratieabbau konkret betriebliche Beauftragte.
Ja, das ist im Prinzip, ja, es ist ja dasselbe Problem, ja. Dass man auch mit betrieblichen Beauftragten oder mit Verarbeitungsverzeichnissen, dass man immer nur sieht, ach, das ist ja Bürokratie, aber völlig ausklammert, dass Grundrechtsschutz durch Verfahren, hat das Bundesverfassungsgericht auch schon 1 Million Mal gesagt, letztlich implementiert wird, ne? Das heißt, also diese grundrechtsschützende Seite wird total verkannt und ausgeklammert und dann sagt, ja, das ist ja alles nur Papierkram. Nee, das ist gelebter Grundrechtsschutz, ne? Und nicht jede Art von Bürokratie an der Stelle ist sinnvoll abzubauen.
Ich frage mich manchmal, Rudi, gleich zu dir, dann auch vielleicht mitgegeben, die Frage, sind solche Kategorien, und wir haben es in den vergangenen Folgen immer mal wieder angesprochen, dass man solche Zahlen nennt, ab einer bestimmten Größe, ab eines bestimmten Umsatz. Man kann ja, also Digitalisierung ist ja sowas, wo relativ wenig Menschen mit einer relativ klugen Idee relativ schnell relativ viel machen können, und das kann total toll sein, das können total sensible Daten sein, jedenfalls die Kategorie 750 Beschäftigte oder so. Also hilft so eine Zahl überhaupt?
Na, wir haben da ja mehrere Faktoren, die darauf einzahlen, auf eine Entscheidung, muss ich einen Datenschutzbeauftragten benennen oder eben nicht. Wir haben die Vorgaben auf der europäischen Ebene über den Artikel 37 DSGVO, wo eben von einer großen Verarbeitungsmenge oder von einem öffentlichen Bereich gesprochen wird, bei der ich dann eben einen DSB zu benennen habe. Auf nationaler Ebene hat man über den 37 Absatz 4 die Möglichkeit, noch Vorgaben zu erweitern. Und da hatten wir in Deutschland immer schon die eine Abhängigkeit von der Anzahl der Beschäftigten, weil man davon ausgeht, je mehr Personen ich habe, mit personenbezogenen Daten ständig betraut sind, desto höher wird das Risiko, dass irgendwas schiefläuft oder ich diese Person nicht ausreichend genug eingewiesen oder geschult habe. Es gab daneben immer schon weite Faktoren, die sich auf das Risiko der Verarbeitung bezogen haben. In Deutschland beispielsweise, wenn ich eine Datenschutzfolgenabschätzung durchzuführen habe, die ich ja dann machen muss, wenn durch die Verarbeitung voraussichtlich ein hohes Risiko für die Betroffenen droht. Wir haben jetzt ja gerade in den letzten Monaten oder Jahren mitbekommen, in den USA ist ein Unternehmen mit sehr wenig Beschäftigten, das sich mit der Genomanalyse beschäftigt hat, insolvent gegangen. Genomanalyse ist eigentlich ziemlich sensibel, weil ich da eben auch, ich kann Erbkrankheiten feststellen, ich kann alles Mögliche machen. Da geht es ein bisschen drüber hinaus als E-Mail-Adresse und Handynummer, was sonst bei so Datenabzügen oder auf dem Markt sein könnte. Wo ziehe ich die Grenze? Da ist die Grenze, die Überlegung mit einem hohen Risiko sicherlich nicht verkehrt. Was mich bei dem Thema Datenschutzbeauftragte immer ein bisschen umtreibt, und ich habe in der Vergangenheit über den BVD als Vorstand, da gibt es sehr viele engagierte Personen, die eben keine Zulassung als Rechtsanwalt haben, die aber ihre Legitimation, Unternehmen zu beraten, über ihre Benennung als DSB bekommen. Würde man die Benennungspflicht so gestalten, dass kaum ein Unternehmen und gerade von den KMUs nicht mehr das Erfordernis sehen würde, dann könnten diese Personen nicht mehr beraten zu, ich sag mal, rechtlichen Gestaltungen. Und rechtliche Gestaltung heißt allein, du hast einen Auftragsverarbeiter, du brauchst mit ihm einen entsprechenden Vertrag zur Auftragsverarbeitung, du brauchst für gewisse Verarbeitung brauchst du die Einwilligung, all das fiele weg und könnte dann nur noch über das RDG, über das Rechtsdienstleistungsgesetz durch zugelassene Rechtsanwälte erfüllt werden. Denen fehlt aber, es gibt da und auch da gibt es etliche Ausnahmen, oftmals aber das Prozessverständnis für die Unternehmen oder das technische Verständnis. Das heißt, wir haben hier eine oftmals sehr spezielle Berufsgruppe, die dann dem Mittelstand entzogen werden würde. Und meine Sorge ist eigentlich, dass viele Maßnahmen, die wir über den Datenschutz bei KMUs implementieren und einführen, eigentlich auch der Cybersicherheit dienen. Sei es Berechtigungskonzepte, sei es entsprechende Schutzmaßnahmen. Und die Angriffe auf KMUs, sei es aus kriminellen oder sonstigen Motivationen heraus, haben in den letzten Jahren ja sehr zugenommen. Das sind alles so die kleinen Faktoren, bei denen ich eigentlich bei diesem Papier des Normenkontrollrats Bürokratieabbau Beauftragte reduzieren vieles gut nachvollziehen kann. Die Argumentation ist ja, wenn es wichtig ist, machen es die eh aus eigenem Antrieb. Wir haben hier im Bereich Cybersicherheit und Grundrechtsschutz sicherlich nicht nur den Eigenantrieb der Unternehmens- und Verantwortlichen der KMUs zu berücksichtigen, sondern müssen den auch noch ein bisschen unterstützen, hier auch mehr Vorsorge zu tragen, zum Beispiel durch einen entsprechend benannten Beauftragten.
Dann sind wir in dieser Rubrik schon fertig, wenn ich das richtig sehe und nicht durch einen Tüdel hier gekommen bin, und würde sagen, wir widmen uns jetzt Fragen der KI und Ethik. Wer möchte? Chef, magst du vielleicht einen Auftakt machen?
Es geht um die Convention 108, Privacy and Data Protection Risks in Large Language Models. Also die Konvention 108, die mittlerweile auch ein Update bekommen hat. Ein völkerrechtlicher Vertrag unter dem Dach des Europarats, der wiederum nichts zu tun hat und nicht zu verwechseln ist mit der Europäischen Union. Da haben wir also 46 Mitgliedstaaten, unter anderem eben auch die Türkei, die beim Europarat mitmacht. Und die macht, oder unter dem Dach des Europarats gibt es verschiedene Konventionen, unter anderem eben auch eine zum Datenschutz. Und auch dort macht man sich tatsächlich, und das ist einfach interessant zu sehen, die Rechtsfragen sind, werden wir überall adressiert, Privacy and Data Protection Risks in Large Language Models, also das, was wir auch hier diskutieren, wird auch hier im Beratungsgremium, dem Consultative Committee, hier bei der Konvention 108 plus eigentlich jetzt besprochen. Also von daher, und das ist aber Recht, das ist knallhartes Recht im Grunde, ne? Also warum das unter KI und Ethik steht, also KI, ja, okay, aber Ethik, es ist schon geronnene Ethik, ne? Also ist schon Recht, ist ein völkerrechtlicher Vertrag.
Geronnene Ethik, Rudi?
Ich finde es halt spannend, weil wir da wieder eine Ebene haben, die sich mit einer Regulatorik befasst, quasi nicht neben, eigentlich eher über europäischem Recht, weil das ist, wenn man sich die Historie anschaut, die Konvention 108 war eigentlich der, nicht, doch, war der Großvater der Richtlinie aus 1995. Wenn man dann sieht, das BDSG und das Hessische Gesetz waren dann Ururgroßväter oder Mütter, dass man eigentlich überlegen kann, welche Auswirkungen haben diese Festlegungen auf künftige europäische Gestaltungen. Wir würden jetzt zu sehr abschweifen, wenn wir jetzt feststellen, auch die DSGVO und die technischen Möglichkeiten, gerade mit KI und Large Language Model, die beißen sich. Die beißen sich dahingehend, die einen sprechen, also Datenschutz von Datenminimierung, die anderen sagen, möglichst viel Trainingsdaten, da geht schon mal los. Da gibt es noch ein paar andere Kollisionen, die man nicht ganz zusammenbringt. Und deswegen finde ich spannend, wenn auf dieser überregionalen Ebene, aber trotzdem europäisch, wenn es hier Vorschläge, ausformulierte Gestaltungen gibt, die man dann nicht ganz, ich sage, über Nacht auch nicht wieder wegwischen kann, denn da haben sich eben viele Länder committed. Und Tobi hat es gesagt, wie die Türkei, wie auch Länder, die nicht mehr in der EU sind, wie Großbritannien, dass man hier ein gemeinsames Verständnis hat, was sich dann ja wieder auf die, sollte es auf europäischer Ebene zu einem, ich sage es mal, KI-Datenschutzgesetz kommen, dass man sich daran wahrscheinlich auch orientieren wird.
Ja, ganz genau.
Spannend, 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 spannend. Rudi, hast du KI-Ethik ein Thema? Oder?
Ja, ich nehme noch aus diesem Bereich KI und Ethik, also auch da sind wieder zahlreiche Fälle dabei. Ich nehme jetzt mal was weg von dieser Metaebene, wo wir uns immer über Politik und alles Mögliche unterhalten. Was handfest ist, die GDD hat eine Musterrichtlinie für Betriebe zum KI-Einsatz veröffentlicht. Wir hatten ja schon im Datenzugriff schon gelegentlich mal Leitfäden von verschiedenen Branchen und Einrichtungen zum KI-Einsatz und das fand ich jetzt mal sehr schön, dass eben was eine betriebliche Musterrichtlinie, das sind denn gerade die, ich sag's mal, KMUs, die hier denken, sie müssten was einsetzen oder wollen was einsetzen oder setzen es bereits ein, wie regel ich es denn, und haben da eine schöne Orientierung, also wichtig, immer gucken, passt es zu dem, was ich machen will. Oder macht es vielleicht Sinn, meine bestehenden Prozesse oder was ich vorhabe, daran auszurichten, das als Vorlage und Orientierung zu nehmen?
Ja, kann ich nur unterstreichen. Also kann man natürlich jetzt nicht eins zu eins direkt copy-pasten, aber ist ein sehr gutes Dokument, um sich einfach mal zu orientieren, wozu muss ich denn überhaupt Regeln machen? Brauche ich vielleicht ein bestimmtes Gremium? Muss ich ein Whitelisting oder ein Blacklisting-Konzept machen? Dafür ist also diese Musterrichtlinie, glaube ich, sehr, sehr hilfreich. Ja.
Kommen wir zum Thema Veröffentlichung, das ist die letzte Rubrik hier heute und ich würde sagen, Rudi, mach du den Auftakt.
Genau, ich nehme mal den einen Punkt, den ich, glaube ich, auch Tobi schon markiert hat. Das geht jetzt wieder ein bisschen in die Richtung, was wir schon heute ein paar Mal angesprochen haben, Bestrebungen zur Entbürokratisierung und dass da der DSB bei vielen als Symbol steht, brauche ich keinen DSB mehr, habe ich weniger Datenschutzarbeit. Das lässt sich manchmal aus gewissen Äußerungen entnehmen. Ich reduziere den Aufwand, indem ich die Benennungspflicht abschaffe oder verändere, dass Unternehmen keinen brauchen. Wieder die GDD hat mal aufgelistet, welche Pflichten denn weiterhin bestehen bleiben, auch wenn ich keinen DSB mehr habe. Also wie gesagt, der DSB berät und unterstützt. Verantwortlich bleibt jeweils die organisatorische Einheit, das Unternehmen, der Verein für die Einhaltung der Datenschutzbeauftragten. Und hier wird es mal schön nachvollziehbar aufgelistet und auch ein bisschen so die Frage gestellt, wer soll es denn sonst machen? Das heißt, der Aufwand reduziert sich nicht, aber ich habe keinen mehr, der mich dabei unterstützt. Das fand ich mal eine schöne Zusammenfassung, die eben auch vieles, was wir sonst immer als Bürokratieabbau, was uns da, ich will nicht sagen verkauft wird, aber was man sich davon erhofft, eben auch zeigt, so einfach wird es nicht. Und ich kenne auch immer so den schönen Spruch, ich muss auch dann Steuern zahlen, wenn ich keinen Steuerberater habe. Und in die Richtung geht es auch.
Ja, abseits der absolut richtigen Ausführungen, mal vielleicht noch eine Perspektive der Aufsichtsbehörde. Also für uns sind die DSBs in den Unternehmen, auch in den kleinen Unternehmen, ein ganz wichtiger, ja, ein Vermittler oder ein Scharnier also das erleichtert die Kommunikation erheblich. Also wenn ich jetzt jemandem den Datenschutz von vorne bis hinten erklären muss, einem Vorstand zum Beispiel, der ansonsten ja mit Datenschutz jetzt wenig Berührungspunkte hat, dann fällt mir das unter Umständen schwerer, als wenn ich einen Vermittler habe, also einen, der die Prozesse kennt, der die Abläufe kennt, der natürlich das Datenschutzrecht kennt. Mit dem kann ich mich ganz anders unterhalten, auch als Aufsicht. Von daher wäre das sehr wichtig, dass sich das an dieser Stelle nicht erheblich ändert.
Und dann sage ich dir, lieber Rudi, hab mal wieder Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Tolle Übersicht mit dem Datenzirkus. Wir haben einige Punkte besprochen. Lieber Chef, danke dir. Hast du dir die Zeit genommen dafür, die Punkte durchzugehen? Liebe Zuhörenden, hoffentlich habt ihr Lust, ein bisschen weiter zu stöbern und tiefer einzutauchen in die Themen. Und ich wünsche allen einen guten Tag. Merci vielmals.
Danke, bis dann.
Vielen Dank.
Tschüss.
Vielen Dank auch von mir. Tschüss.